DW Menschen und Märkte.
Siemens-Chef in Erklärungsnot. Russlands Bonität auf Ramschniveau. Ostukraine in der Klemme. Und Nürnberger Messe im Spielfieber. Das sind Themen des heutigen Podcasts, zu dem Sie Zhang Danghong herzlich begrüßt. Der Umbau beim deutschen Technologiekonzern Siemens geht schleppend voran. Der Gewinn ist eingebrochen. Aktionäre hatten heute auf der Hauptversammlung viele Fragen an Konzernchef Joe Käser. Vor allem musste er den Kauf des US-Kompressorherstellers Dresser Rand rechtfertigen. Aus München Stefan Lina.
Noch vor einem Jahr kannten in Deutschland nur Experten Dresser Rand. Das hat sich dramatisch geändert. Bei der Siemens-Hauptversammlung tauchte der Name des texanischen Unternehmens in fast jedem Redebeitrag auf. Die Münchner wollen den Spezialisten für die Öl- und Gasindustrie übernehmen, allerdings zu einem exorbitanten Preis. Mehr als 7 Milliarden Dollar bezahlt Siemens für Dresser Rand. Zu viel, so die Meinung vieler Investoren, zumal der Ölpreis drastisch gefallen ist und Branchenzulieferer wie die Texaner unter Druck geraten. Das sieht auch Ingo Speich von der Fondsgesellschaft Union Investment so. Er räumte allerdings bei der Hauptversammlung ein:
Die Akquisition von Dresser Rand war die richtige, strategisch gesehen, also langfristig ganz klar der richtige Schritt. Jedoch war der Zeitpunkt nicht optimal, weil der Ölpreis zwischenzeitlich sich halbiert hat und damit der Kaufpreis rückblickend viel zu hoch war.
Schlechtes Timing, das räumte auch Siemens-Chef Joe Käser ein. Er verteidigte den Kauf von Dresser Rand aber vehement. Die Übernahme werde Siemens ganz neue Marktchancen und Synergien bieten, rund um die Elektrifizierung der Öl- und Gasindustrie. Man müsse den langfristigen Horizont des Deals sehen und nicht einen tagesaktuellen Ölpreis, der irgendwann auch wieder anziehen werde.
Der aktuell starke Ölpreisverfall ist aus unserer Sicht nicht strukturell. Die Ursache dafür ist ein Angebotsüberhang, der durch die Steigerung der Fördermengen motiviert ist und weniger durch die Bedarfsreduzierung der globalen Welt. Es wird natürlich, und darauf sind wir vorbereitet, zu einem kurzfristigen Rückgang der Nachfrage führen, aber die langfristigen Fundamentaldaten sind nach wie vor intakt.
Nicht zum Besseren geändert haben sich die Quartalszahlen. Siemens ist verhalten in sein neues Geschäftsjahr gestartet. Der operative Ertrag schrumpfte leicht auf 1,8 Milliarden Euro. Nach Steuern brach der Gewinn sogar um 25% ein. Käser bat um Geduld. Der Konzern stecke noch mitten in einem gewaltigen Umbau. Ab dem kommenden Jahr werde es dann bessere Zahlen geben. Die Resonanz der Investoren war unterschiedlich. Während ein Aktionärsvertreter kritisierte, Siemens bleibe notorisch unter seinen Möglichkeiten, zeigte Daniela Bergdold von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz Verständnis für die Mühen, den bürokratischen Riesenkonzern schlagkräftiger zu machen.
Ich glaube, wir haben uns alle nicht wirklich die Vorstellungen gemacht, wie schwierig es doch ist und dass es einfach Zeit braucht, dass es nicht so schnell geht, wie viele gedacht haben oder gehofft haben, sondern dass halt Siemens ein sehr großes Unternehmen ist, ein sehr komplexes Unternehmen ist. Das dauert einfach und man kann das nicht übers Knie brechen, sonst gehen die Leute nicht mit und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte.
Eine wichtige Frage vieler Beschäftigter blieb indes unbeantwortet. Wie viele Jobs werden dem Umbau zum Opfer fallen? Darüber verhandelt ab kommender Woche Janina Kugel, die völlig überraschend zur neuen Arbeitsdirektorin im Vorstandsrang befördert wurde. Dafür verabschiedete sich ebenso überraschend Hermann Riekwart, der bisherige Chef der Medizintechnik-Sparte. Keine Überraschung gab es hingegen bei einer anderen Personalie. Routiniert ließ Aufsichtsratschef Gerhard Kromme Forderungen abperlen, er möge endlich seinen Posten räumen oder zumindest seine Nachfolge in die Wege leiten. Dies hatte unter anderem der einflussreiche Verein der Siemens-Belegschaftsaktionäre gefordert.
Über die Siemens-Hauptversammlung berichtete Stefan Lina. Gestern Abend senkte die Ratingagentur Standard & Poor's die Note für die Bonität Russlands auf Ramschniveau. Das könnte die Kreditaufnahme des Landes weiter erschweren. Der Kreml bezeichnet den Schritt als eine weitere Form westlicher Sanktionen. Aus Moskau Hermann Krause.
Die Nachrichtensprecherin im russischen Fernsehen verkündet es schon fast wie ein Stück Normalität. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit Russlands auf ein spekulatives Niveau gesenkt. Was sich nicht ganz so schlimm anhört wie Ramschniveau, im Prinzip aber dasselbe bedeutet. Es wird schwieriger für den Staat, russische Staatsanleihen zu platzieren und damit an Geld zu kommen. Natürlich waren die Reaktionen auf die Herabstufung der amerikanischen Agentur in der russischen Hauptstadt entsprechend scharf. Die erste Phase besteht daraus, dass man unseren Banken und Großunternehmen den Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten verwehrt. Die nächste Phase ist dann die Bewertung von US-Agenturen. So werden die Investmentfonds gezwungen, ihr Geld aus Russland zurückzuholen. Bei dieser Bewertung geht es nur um Politik, sagt Sergei Kasatonov, Duma-Abgeordneter und Mitglied des Finanzausschusses. Schon jetzt hat die Kapitalflucht in Russland astronomische Höhen erreicht. Finanzminister Anton Siluanov versucht, dennoch zu beruhigen. Als Standard & Poor's letztes Jahr eine Senkung der Kreditwürdigkeit Russlands in Angriff nahm, da hatten wir große Schwankungen auf dem Devisenmarkt. Nun aber ist er stabil. Was noch nicht ganz stimmt, nach Bekanntwerden der Herabstufung sank der Rubelkurs um bis zu 7%, legte dann aber wieder zu, Fachleute glauben, weil die Zentralbank intervenierte. Tatsächlich ist das Ganze so etwas wie ein Teufelskreis für Russland. Die Wirtschaft befindet sich seit circa 15 Monaten in einer Abwärtsbewegung. Durch die Sanktionen wird dieser Prozess noch verstärkt. Neben Standard & Poor's haben auch Fitch und die anderen großen US-Agenturen Russland heruntergestuft. So hat der staatliche Ölriese Rosneft in diesem Jahr einen Kapitalbedarf von mehr als 50 Milliarden Dollar. Davon dient die eine Hälfte der Tilgung von Zinsen, die andere der Rückzahlung von Krediten. Das halbstaatliche Unternehmen bekommt aber, weil mit Sanktionen belegt, keine Kredite. Noch einmal der Duma-Abgeordnete Kasatonov. Wenn die USA alles tun, um Russland zu isolieren, so können wir davon ausgehen, dass nur noch weitere Ratingagenturen folgen werden. Die Wirtschaftssanktionen sind langfristig angelegt. Es werden alle Mittel genutzt, um die Kapitalzufuhr nach Russland einzuschränken. Pessimistische Prognosen gehen davon aus, dass Russland in eine schwere Wirtschaftsdepression hineinrutscht. Schon jetzt ist die Zahl der Auftragseingänge dramatisch gesunken. Präsident Wladimir Putin kündigte gestern ein milliardenschweres Hilfsprogramm an. Die Duma wird dies in den nächsten Tagen diskutieren und verabschieden. Dass der russische Präsident seine Ukraine-Politik ändert, deshalb sind die Sanktionen vom Westen ja verhängt worden. Damit ist in absehbarer Zeit aber wohl nicht zu rechnen.
Hermann Krause berichtete: Die Ukraine-Krise kennt nur Verlierer. Während die Schlinge um Russland immer enger wird, verschärft sich die soziale Lage in der Ostukraine. Unser Korrespondent Jan Palokat hat eine 77-jährige Frau in Donetsk besucht, die seit dem letzten Sommer keine Rente mehr bekommen hat.
Oma Lydia lebt im 7. Stock ihres Wohnblocks im Zentrum Donetsks. Es ist einsam geworden. Die Nachbarn aus ihrer Etage sind alle weggezogen aus der umkämpften Stadt. Sie aber möchte bleiben. Ihr ganzes Leben lang schon lebt sie in Donetsk. Ab und an holt sie sich eines jener Hilfspakete, die die Stiftung des Oligarchen Achmetow regelmäßig in die Stadt bringt. Der Oligarch ersetzt einmal mehr den Staat, der schon immer schwach war, unter der Herrschaft prorussischer Separatisten aber endgültig zusammengebrochen ist. Da bekommt man viel: Mehl, Zucker, Reis, Buchweizen, Haferflocken. Die gebe ich weiter, ich mag keine Haferflocken. Und sonst Tee, Öl, Kondensmilch, Streichhölzer, es ist viel. Seit Juli hat sie keine Rente mehr bekommen, doch das stört sie nur am Rande. Fahrkarten zum Beispiel brauche ich nicht. Wohin soll ich auch fahren? Tram und Trolleybus darf ich ohnehin kostenlos fahren. Außerdem habe ich alte Vorräte. Das reicht lange. Der Borschtschir, der reicht mir für 5 Tage. Ab und zu hört sie das Donnern der Geschütze fern am Flughafen. Donetsk ist eine paradoxe Stadt. Hier, auf der Front abgewandten Seite, gibt es alles in den Geschäften, aber es fehlt Geld. Die Bargeldversorgung hat die Führung in Kiew de facto abgeschnitten, nachdem immer wieder Geldtransporter von den Separatisten überfallen wurden. Die gepanzerten Autos dienen nun nicht selten im Krieg. Insofern hat Oma Lydia doppeltes Glück, dass sie mit ihren 77 Jahren kerngesund ist. Wäre sie krank, sie hätte ein Problem. Enrique Menendez kennt sich damit aus. Der junge Mann hat in Donetsk eine kleine Hilfsorganisation aufgebaut. Das Hauptproblem ist, die Leute haben kein Geld, sich Arzneimittel zu kaufen. Dasselbe in den Krankenhäusern. Sie funktionieren eigentlich, viele Ärzte sind zurückgekommen, aber die Krankenhäuser bekommen keine staatlichen Mittel mehr. Man versucht das Problem mit Spenden zu lösen, von Ärzte ohne Grenzen und dem Roten Kreuz. Am schlimmsten aber sind die dran, die direkt an der knapp 500 Kilometer langen Frontlinie leben und teilweise seit Monaten unter Beschuss stehen. Strom- und Wasserversorgung ist hier vielfach zusammengebrochen. Viele Menschen wollen ihre Häuser dennoch nicht verlassen, denn das gäbe sie unter den Bedingungen des Krieges, der Plünderung preis oder der Soldateneinquartierung. Doch selbst Menschen, die längst ausgebombt sind, hausen weiter in Kellern mitten im Kampfgebiet, beobachtet Helfer Menendez. Viele bewegen sich nicht vom Fleck. Sie sind psychisch angeschlagen, wie eingefroren. Sie bräuchten eigentlich psychologische Hilfe. Viele von ihnen denken immer nur daran, die nächste Nacht zu überleben. Ihre Gedanken haben einen sehr schmalen Horizont. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR trifft in der Ukraine auf eine ungewöhnliche Flüchtlingsdynamik. Die Menschen bleiben oft in Situationen, wo andere längst die Flucht ergriffen hätten. Auch nach dem verheerenden Beschuss eines Stadtteils der Großstadt Mariupol sei noch keine massive Fluchtbewegung aus der Großstadt zu beobachten, sagt Olfrich Andrischek vom UN-Flüchtlingshilfswerk. Es gibt hier eine unglaubliche Standhaftigkeit unter den Leuten. Wir haben mit Menschen gesprochen, die einen ganzen Monat in Kellern ausharrten, bevor sie entschieden zu gehen. Die Leute gehen nicht so einfach, sie warten. Und sogar wenn ihr Haus bombardiert wird, gehen sie zum Nachbarn, aber nicht weiter. Dennoch gibt es inzwischen über 900.000 registrierte Binnenflüchtlinge in der Ukraine. Die Zahlen sind verfälscht, viele lassen sich gar nicht registrieren als Flüchtlinge, junge Männer etwa, um nicht eingezogen zu werden für den Krieg. Andere registrieren sich nur pro forma, um staatliche Sozialleistungen oder Renten zu beziehen. Dennoch handelt es sich laut UNHCR um die größte innereuropäische Flüchtlingswelle seit den Jugoslawienkriegen. Einziges Glück im Unglück, über 90% sind bei Freunden oder Verwandten untergekommen oder können sich eine eigene Wohnung leisten. Nur geschätzt gut 5% sind auf Flüchtlingsbehausungen angewiesen.
Über die soziale Lage in der Ostukraine berichtete Jan Palokat. Die Spielwarenmesse Nürnberg, die größte Spielemesse der Welt, wird morgen ihre Pforten öffnen. Die Neuheiten durften sich die Journalisten schon heute anschauen. Ulrike Nicola war für uns dabei.
MINT liegt voll im Trend. Und MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Dafür begeistern sich auch Mädchen.
Also das sind solche Boote, die so solarbetrieben sind. Also wenn da Sonne draufkommt, dann fängt es an sich zu drehen. Cool.
3D-Drucker fürs Kinderzimmer, sprachgesteuerte Hubschrauber und Roboter zum Selberbauen. Das gibt es auf der Neuheitenschau zu sehen. Und das trifft nicht nur den Geschmack der Kinder, sagt Markus Keller, Geschäftsführer von Fischertechnik.
Also ich denke, zum einen haben die Eltern erkannt, dass es wichtig ist, sinnvolles Spielzeug für die Kinder zu haben, dass sie auch nachhaltig ist, wo sie auch länger Freude dran haben. Und ich denke, dann ist es auch wichtig, die Technik spielerisch zu begreifen und spielerisch zu vermitteln. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern das Spielen sollte im Vordergrund stehen.
Rollenklischees beim Spielen gibt es nach wie vor. So präsentiert Playmobil erstmals einen 911er Porsche, an den kleine und große Jungs einen Spoiler und Radkappen montieren können. Und bei Ravensburger dürfen Mädchen schon frühzeitig einen Schuhtick entwickeln, indem sie High Heels selber zusammenstecken und dekorieren.
Perlen, es sind so Steckteile wie perlmuttfarbene Schmetterlinge dabei, Pompons. Und das Tolle ist, man kann die ja jederzeit auch wieder auseinanderbauen und anders kombinieren, wenn sie einem nicht mehr gefallen.
Doch die Grenzen beim Rollenverständnis werden fließender. Mädchen, die sich für Technik interessieren und Jungs, die Starkoch Alexander Herrmann mit einer originalgetreuen Spielküche begeistern will.
Ich erlebe es über Sendungen wie The Taste sehr extrem, dass sehr, sehr viel, vor allem Jungs plötzlich, das Kochen für sich ein wenig entdecken. Oder besser gesagt, es natürlich genießen, wenn sie was gut machen, dafür gelobt zu werden. Das will jedes Kind. Und Jungs ein bisschen mehr. Das liegt in der Natur von uns allen.
Und was tut sich bei den ganz Kleinen? Aus der Kinderwiege tönt künftig auch die Popband Coldplay. Denn das neue Snoomy Babyphone ist gleichzeitig ein MP3-Player. Ein Gerät, das mitwächst, sagt Erfinder Joachim Hamann.
Ich habe mich so ein bisschen darüber aufgeregt, dass es immer die gleiche Musik gibt für Babys. Immer das Gleiche, die Einschlafmelodien. Und so haben wir angefangen, bekannte Rock- und Pop-Hits umzuarrangieren in Spielohrmelodien. Und nach ist dann ein eigenes Gerät entstanden.
Nicht neu, aber trotzdem schön ist der Sorgenfresser in Form eines Fantasieplüschtiers. Denn Sorgenteilen macht das Leben deutlich leichter.
Der Sorgenfresser hat einen breiten Reißverschlussmund. Dem kann man seine Sorgen aufschreiben, in diesen Reißverschlussmund reinstecken, Reißverschluss zuziehen, Sorgen sind weg.
Mit dieser Reportage von Ulrike Nicola über das Neueste aus der Spielewelt endet unser Podcast. Für Ihr Zuhören bedanken sich Jan Eisenberg in der Technik und Zhang Danghong am Mikrofon.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.